Herzlich willkommen zu Himmelklar, eurem katholischen Podcast. Ich bin Verena Tröster. Ich darf euch heute Jochen Sautermeister ein bisschen genauer vorstellen, ein bedeutender Moraltheologe und Psychologe, der ganz frisch in den Deutschen Ethikrat berufen wurde. Ich will unter anderem von ihm wissen, ist er als Experte eigentlich anderen moralisch überlegen? Er selbst meint nein, aber die Moraltheologie habe seine Haltung in ganz vielen verändert. Er sei heute zum Beispiel vorsichtiger im Urteilen. Hier ein harmloses Beispiel.
Ach, ich sage das jetzt einfach. Ich habe in Rheinland eine ganz große Toleranz gelernt, die nämlich lautet, wer sich mit Karneval schwer tut, das ist völlig in Ordnung, der soll einem nur nicht den Spaß verderben. In Bonn und in Köln, da ist der Karneval was ganz Großes und ich finde es ganz faszinierend zum Zuschauen, aber aus der sicheren Distanz. Und ich merke da einfach, ja, da fehlt mir ein Zugang zum Beispiel.
So etwas, auch abseits des Karneval, anzuerkennen, helfe die großen moralischen Dilemmata unserer Zeit besser zu verstehen. Welche das sind, warum die Bibel kein Moralhandbuch ist und warum er den in Deutschland stark diskutierten Paragraphen 218 zum Schwangerschaftsabbruch nicht verändern würde, das erzählt er uns.
Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Professor Dr. Jochen Sautermeister ist bei uns. Ganz herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf das Gespräch, Frau Tröster.
Sie sind ein in Deutschland sehr bekannter und sehr angesehener Moraltheologe, vielleicht der angesehenste Moraltheologe. Wenn Sie Ihr Fachgebiet für uns mal so ganz einfach erklären müssten, mir kam da so die Feuerzangenbulle mit Heinz Rühmann in den Sinn, stellen wir uns mal ganz dumm. Was ist eine Dampfmaschine? Was ist Moraltheologie?
Ich finde, die Moraltheologie kann man so sagen, die Moraltheologie beschäftigt sich mit grundlegenden ethischen und existenziellen Fragen, die wir gerade als Moraltheologie auch immer im Horizont des christlichen Glaubens befassen. Ich mache es mal ganz konkret. Die Fragen, was ist ein gutes Leben, was heißt gut zu leben, was heißt gerecht miteinander zusammenleben, kann ja in ganz verschiedenen Bereichen verschieden sein. Was heißt es im Kontext von Medizin, angesichts neuer medizinischer Verfahren oder Fragen am Lebensende im Blick auf Sterben und Tod oder am Anfang des Lebens? Oder was heißt es im Kontext von, wie leben wir Beziehungen, wie leben wir Ehe, wie leben wir Familie, wie gehen wir verantwortlich mit Sexualität um? Oder was heißt eigentlich Gewissen? Wir reden so viel vom Gewissen. Was versteht man eigentlich unter Gewissen? Genau, oder was sind eigentlich Normen und warum halten wir uns an Normen oder auch nicht? Und wie begründet man eigentlich moralische Urteile? Was spielen da für eine Rolle? Welche Werte sind leitend? Und was kann der Glaube zu moralischen Urteilen und zu ethischer Urteilsfindung beibringen? Und
also die Wissenschaft darüber, wie man sich als Christ verhalten sollte?
Nee. vielleicht kann man so sagen, die Wissenschaft darüber, wie wir moralisch urteilen und handeln. Und vor allem, wie wird das begründet? Was heißt das? Und welche Rolle kann da der Glaube spielen? Und die Wissenschaft aber so betrieben, dass auch Menschen, die nicht an Gott glauben oder für die der Glaube keine Rolle spielt, mit Gründen arbeitet, die von allen grundsätzlich nachvollzogen werden können. Also keine Sondermoral innerhalb der Gesellschaft, keine Sondermoral für Katholiken oder Christen, das auch nicht. Aber zu fragen durchaus, was bedeutet es, wenn wir als Christen glauben, für konkrete ethische Fragestellungen? Ich mache es mal an einem Beispiel. Ich mache das an einem Beispiel von einem Moraltheologen, bei dem ich viele Jahre Assistent war. Das war Konrad Hilpert. Und bei Konrad Hilpert hat er mal im Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit das für mich sehr verdeutlicht. Es ging um die Frage, nämlich ist Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe nicht manchmal wie ein Tropfen auf einen heißen Stein und damit abwerten und sagen, das verändert ja gar nicht alles. Und er hat darauf einmal den Satz gesagt, aber immerhin. Und dieses aber immerhin hat für mich gemerkt, wie man anders drauf schaut. Nämlich, dass man sagt, auch ein Tropfen auf einen heißen Stein kann da, wo er auf den Boden fällt, Linderung bereiten oder Menschen helfen. Also man könnte sagen, mit welcher Haltung, mit welchem Blick gehe ich rein? Natürlich geht es darum, Dinge zum Besseren zu verändern, zum Guten. Und die Frage, was motiviert mich? Was verändert meinen Blick? Schaue ich vor allem auf die Betroffenen, auf diejenigen, die besonders leiden? Habe ich im Blick das oder habe ich den Blick, wie kann ich möglichst gut was zum Erfolg führen, damit die Einkommen für alle steigen? Oder schaue ich darauf, wie können wir möglichst schaffen, dass diejenigen, die am unteren Level der Gesellschaft sind, sich vor allem, wenn es, ja, man könnte sagen, bessere Lebensbedingungen bekommen und vielleicht sagen, naja gut, wir müssen jetzt nicht noch die nächsten Entlastungen am anderen Ende der Einkommensspirale schaffen.
Also das heißt, die Bibel ist nicht, so war nämlich mein Verständnis davon, die Bibel ist nicht die Anleitung, wie man es am besten macht als Christ.
Ja und nein. Ich sage jetzt ganz bewusst ja und nein. Also in der Bibel finden wir ja über mehrere Jahrhunderte Dokumente, es sind ja Glaubenszeugnisse, die Menschen mit ihrer Gottesbeziehung, Menschen, Zeugnis von Menschen aus ihrem Glauben. Das heißt, die Bibel ist ja mit den Texten ein Dokument der jeweiligen Zeit und Geschichte. Und darin drücken sich Erfahrungen von Menschen mit Gott aus. Und in diesen Erfahrungen, die Menschen mit Gott machen, die haben schon Einfluss. Ich mache es mal ein Beispiel vielleicht ganz konkret, was ich meine. Wir hören ganz oft am Beginn des Kirchenjahres, wenn wir aus der Bibel hören, Markus 1,15, da heißt es, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes, und jetzt haben wir früher in der Kirche immer gehört, ist nahe, und dann kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dann denken alle, wenn das Reich Gottes nahe ist, könnte man denken, okay, dann muss ich noch umkehren, damit das Reich Gottes kommt. Wenn man jetzt aber in den Bibeltext schaut, dann ist da im Griechischen eine Form, ich sage das jetzt mal eine Perfektform für diejenigen, die Griechisch kennen. Und da heißt, ist nahe gekommen, ist also schon da. Und das macht einen großen Unterschied. Wenn das Reich Gottes schon anfanghaft da ist, dann kann ich umkehren, weil nämlich Gott schon da ist, weil sozusagen Gottes Zuwendung da ist, Gottes vergebende Liebe da ist. Das macht es mir möglich, umzukehren und mein Leben neu auszurichten und mich hinein ins Leben zu öffnen. Es ist also nicht die Voraussetzung, die Umkehr fürs Reich Gottes, sondern Reich Gottes ist die Voraussetzung. Also Gott liebt uns zuerst, Gott befreit uns zuerst. Und wenn ich das ernst nehme aus der Bibel, dann hat es sehr, sehr viel Einfluss auf unsere Lebensführung. Weil was heißt es, wenn ich daraus lebe, dass ich mich nicht erst rechtfertigen muss? Insofern könnte man sagen, das ist das Ja, das ist ein ganz wichtig, wenn ich aus dieser Zusage leben kann. Aber im Blick auf die Frage, wie gehe ich um mit Organtransplantation oder was mache ich im Blick auf die KI? Da kann ich aus der Bibel keine Normen ableiten, weil das damals nicht bekannt ist. Es ist also insofern keine Morallehre, kein Moralhandbuch. Aber ich kann Grundorientierung haben, wie auch Lebensschutz, Heiligkeit des Lebens, die Ausrichtung auf den Nächsten, Nächstenliebe, Feindesliebe, Selbstliebe, solche Grundorientierungen.
Also die Idee, weil Gott mich liebt, strenge ich mich an und lebe so, wie ich es verstehe, wie es richtig ist vor Gott.
Weil Gott mich liebt, muss ich mich nicht gegenüber behaupten, anderen behaupten und durchsetzen, und so, dass ich sozusagen mich selber lieben kann, dass ich selber sagen kann, ich bin gut in dem Sinne, ich darf da sein. Ich muss andere nicht klein machen, sondern ich selber kann aus diesem Geliebtwerden heraus mich entwickeln. Ich kann aus diesem Geliebtwerden heraus sagen, ja, und ich möchte darin wachsen. Also ich mache es mal ganz konkret ein Beispiel. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, mit denen ich mich sehr, sehr gut vorstelle, Menschen, liebe Menschen, wenn ich die Erfahrung mache, da werde ich geliebt, da werde ich wertgeschätzt. Ich handle in so Kontexten anders. Ich kann mehr ich selbst sein. Ich kann mehr auch zu meinen Fehlern stehen und fragen, was kann ich anders machen? Was kann ich besser machen? Ich kann in meiner Unvollkommenheit sein. Ich kann mit den Dingen, wo ich merke, oh, da muss ich noch lernen, da will ich mal was ausprobieren. Also in dem Sinne eröffnet mir das die Möglichkeit, menschlicher auch leben zu können, wie wenn ich mich beweisen muss, wie wenn ich mich durchsetzen muss, wie wenn ich nicht auch mal anderen zugestehen kann, dass auch andere Fehler machen, dass auch andere sich entwickeln müssen. Und was für viele Menschen auch ein Thema ist, ich kann mir vielleicht selber gegenüber auch besser verzeihen. Und mit mir selbst auch neu anfangen. Manchmal ist man ja auch nicht nur gegen anderen, sondern auch gegenüber sich selbst ganz schön hartherzig.
Also es ist so eine Haltung, mir kommt jetzt gerade direkt der Begriff der Demut. so in den Sinn?
Ja, ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht mich über alles erheben und in dem Sinne überheblich sein. Wenn man so Demut verstehen würde, würde ich sagen, ja, Demut. Also gerade nicht, manchmal wird Demut auch verstanden im Sinne von, ich bin so klein und ich mache mich klein, so nicht. So habe ich sie auch nicht verstanden, sondern Demut im Sinne von, ich lebe mit meinen Grenzen, aus meinen Grenzen heraus und kann darin auch ich selbst sein und auch anderen gegenüber, ja, in einem menschlichen Verhältnis sein.
Erinnern Sie sich an Ihre Anfänge mit diesem großen Thema? War das persönlicher Antrieb, der Sie dahin gebracht hat zur Moraltheologie?
Naja, meine erste Begegnung mit der Moraltheologie war eigentlich die zu sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, das zu machen. Das war in meinem zweiten Semester, da hatte ich die Einführung, also so Einführungsseminar in die Moraltheologie. Und kann ich mich noch bis heute erinnern, wie ich in Tübingen an der Ampel stand, neben dem großen Universitätsgebäude, zu einer Kommilitonin gesagt habe, du, ich glaube, ich mache theologische Ethik, Moraltheologie ist nichts für mich. Da muss man so viel im Blick haben. Man muss die Ethik im Blick haben, die Philosophie im Blick haben, die Bibel im Blick haben, die Humanwissenschaften und die Naturwissenschaften und die Dogmatik und, und. Das ist mir alles zu viel. Ich kann mir nicht vorstellen, das dauerhaft zu machen. Naja, also das war meine erste Begegnung und dann im Laufe des Studiums, weiß ich dann noch, die Psychologie und Philosophie dazu genommen. Hab und dann die drei Fächer studiert habe, hab ich dann, war ich wissenschaftliche Hilfskraft und studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Moraltheologie in Tübingen bei Professor Hunold damals. Und da bin ich immer mehr in Begegnung mit dem Fach gekommen, dass ich gemerkt habe, Mensch, das ist ja ein Fach, wo es wirklich um die Frage nach gelingendem Leben geht, nach Identität, nach Sinn, nach Glück. So viele aktuelle Fragen, ja, und dann hat es mich erwischt und dann bin ich dabei geblieben.
Wie reagieren Menschen, die Sie jetzt vielleicht kennenlernen, neu kennenlernen oder auch Freunde in Ihrem Umfeld, die Sie schon länger kennen, darauf? Halten Menschen Sie für moralisch überlegen? Ist das so ein Anspruch, der an Sie gestellt wird?
Nee, würde ich überhaupt nicht sehen. Ich glaube, das ist eher andersrum. Also diejenigen, die mich kennen, die kennen mich so. Das ist so das eine. Da hängt es natürlich davon ab, in welchem Umfeld. Ist es privat, ist es Unikontext oder so. Was ich eher wahrnehme, ist, dass Personen, die einen nicht kennen und hören Moraltheologie, dann klingt es in der Regel heutzutage nicht mehr sonderlich. Es ist sicherlich kein Werbebegriff, die Bezeichnung Moraltheologie. Ich sage manchmal so
Sehr
ein bisschen.
schön gesagt.
Ja, ich sag mal so ein bisschen, das ist vielleicht wie beim Fußball. Man liegt 1-0 hinten und muss dann gucken, dass man bis zur Halbzeit den Ausgleich schafft und danach ins Spiel zu kommen. Ich sage das jetzt so ein bisschen flapsig. Also der Bezeichnung Moraltheologie weckt gerade so viele Assoziationen wie moralisieren vielleicht, moralisches Besserwissen, kirchliche Morallehre sagt, wie wir handeln sollen. Und solche Assoziationen, insbesondere dann, wenn man mit dem die Theologie nicht kennt, sind ganz schnell da. Und deswegen heißt das Fach auch an manchen Lehrstühlen, also an manchen Universitäten, auch nicht Moraltheologie, sondern theologische Ethik. Das klingt anders, weckt andere Assoziationen, wenngleich wir hier in Deutschland das gleiche Fach sind. Also damit sozusagen habe ich eher mal zu tun, ja.
Sie haben gerade gesagt, es waren drei Fächer, die Sie zu Beginn studiert haben, also katholische Theologie, Psychologie und Philosophie. Das ist ja auch schon eine echt spannende Kombination. War der Hintergrund, dass Sie schon so die Weichen stellen wollten für eben auch eine Verbindung von, ich nenne das jetzt auch mal so, theologischer Ethik und psychologischer Beratung?
Ja, manchmal ist es so, dass man im Leben ja Rückschau hält und denkt, die Dinge fügen sich irgendwie gut zusammen, ohne dass es von vornherein ganz bewusst intendiert ist. Der Hintergrund war derjenige, dass als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, so die Frage war, was möchte ich später machen, was ist so der Bereich Berufsweg? Und da ich schon in der Jugendzeit vorhatte, Theologie zu studieren und auch eine Zeit lang die Überlegung hatte, in dem pastoralen Dienst, beziehungsweise auch ein Semester im Wilhelmsstift war. Das ist in Tübingen, war das sozusagen für die Theologen, Priesterausbildung der Ort. Und ich dann mich für einen anderen Weg entschieden habe, also nicht weiter im Blick auf kirchliches Examen, Priesteramt zu studieren, war dann so der Punkt zu sagen, ja, was war denn mir eigentlich ganz wichtig? Und da war für mich eigentlich der Punkt, dass die Seelsorge ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist. Und so war dann der Gedanke, naja, wenn jetzt ich nur noch Theologie studiere, dann aber der Bereich Seelsorge mir wichtig ist, dann die Psychologie. Also schon so mit dem Hintergrund versuchen zu verstehen, wie ist das Erleben und Verhalten von Menschen, was bewegt Menschen, was motiviert, was für Dynamiken stehen da im Hintergrund. Durchaus auch so Perspektiven, könnte das was sein, Beratung, könnte das was sein, auch im Kontext von Psychotherapie. Aber das waren alles noch so ganz weit weg, sondern das war eher so der Gedanke im Kontext von Seelsorge.
Und später haben Sie sich ja tatsächlich weitergebildet, auch nochmal als Berater. Sie sind Ehe-, Familien- und Lebensberater. Das ist für mich auch, wenn ich Moraltheologie höre, tatsächlich auch erstmal gar nicht so richtig zusammenzubringen.
Ja, das ist ganz spannend. Einerseits nicht, andererseits hat es ganz viel, also habe ich gemerkt, wie ich sehr viel davon profitiere. Also als das Studium zu Ende war, habe ich dann 2 Jahre personenzentrierte Gesprächsführung gemacht und dann 4 Jahre die Familienlebensberater-Weiterbildung und habe dann, solange ich in München war, neben der Universitätstätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann auch beraten. Also sozusagen 8 Jahre lang nach der Weiterbildung, die 4 Jahre war. Und das hat schon viel Einfluss darauf, versuchen zu verstehen, wie Menschen agieren. Also ich habe gemerkt, durch die Zeit werde ich in meinem, man wird, Sie haben vorhin das schöne Begriff verwendet, Sie haben den Begriff Demut verwendet und man wird vorsichtiger. Also ich bin vorsichtiger geworden in Urteilen gegenüber Menschen, weil umso mehr man versteht, was Menschen bewegt, was Menschen umtreibt, was Menschen Sorge bereitet, wo Menschen in Zwänge sind, wo Menschen Sehnsüchtige haben und Hoffnungen, umso mehr habe ich Respekt vor dem, wie Menschen ihr Leben führen, in ganz unterschiedlichster Weise. Und wo wir vielleicht von außen manchmal denken, oh, das ist jetzt vielleicht aber ein bisschen krumm oder ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen oder dann nochmal nachzuschauen, was ist denn da eigentlich im Hintergrund? Und das hat schon einen sehr großen Einfluss genommen. Es ist so das eine. Und in der Moraltheologie ist ja der ganze Bereich des menschlichen Handelns, Verantwortung, Freiheit, Gewissen, Hoffnung, Schuld, das sind ja alles große Themen. Und man redet dann nicht mehr so abstrakt. Und insofern ist das was sehr Wichtiges, um auch, ich sage jetzt mal, vielleicht auch so ein bisschen einen Moralisierungsschutz als Mensch und vielleicht auch in einem Fach. Und es gab ja auch eine Zeit in der katholischen Kirche, die war sehr stark auch in der Moraltheologie und ihrem Beichtwesen sehr stark ja auf Sünden fixiert. Das hat sich ja auch Gott sei Dank sehr verändert, dass es nicht so darauf fixiert war. Und es gab vor allem aus der Moraltheologie viele Impulse, hier was zu verändern und zu erneuern, was man vielleicht gar nicht so glaubt, aber das hat einen ganz spannenden Hintergrund, nämlich, dass früher waren ja praktisch alle Moraltheologen, die an der Uni gelehrt haben, waren auch Priester. Und die Priester haben dann auch alle das Beichte gehört. Und da sind auch viel, viel mehr Menschen zur Beichte gegangen. Und wir haben viel, viel mehr auch von den Nöten der Menschen, nicht nur in der Pastoralen, in der Seelsorge mitbekommen, sondern ganz konkret auch in der Beichte und haben gesehen, was passiert, wenn Normen oder Moral zu moralisierend ist und zu einer Bürde werden oder zu einer Last. Papst Franziskus hat es ja auch einmal in seinen früheren Schriften so formuliert, dass sozusagen, dass das dann unmenschlich wird. Und daraus kamen dann die Impulse, auch in der Moraltheologie als Disziplin und weiterentwickelt hat. Und so verstehe ich sozusagen, dass ich auch der ganz konkrete Kontext der Beratung als ein Ort, wo Menschen versuchen, nach Werten zu leben, sinnvoll zu leben, sie in Hoffnung leben, aber auch die Erfahrung von Scheitern und Schuld machen. Und dann von der Moraltheologie her zu fragen, was benötigen Menschen als Unterstützung, um ihr Leben verantwortlich leben zu können, damit Menschen befreit werden zum verantwortlichen, mündigen Leben, zu gelingender Identität. Und insofern geht es dann doch wieder, finde ich, ganz gut zusammen.
Und da spielt ja auch ja Toleranz eine große Rolle. Sie waren, das entnehme ich Ihrer Vita, ein Jahr zum Beispiel auch in Jerusalem, also Zusammenleben mit anderen Religionsgemeinschaften beispielsweise ist Ihnen auch nicht fremd. So erlebe ich Sie jetzt gerade. Sie sind ein Mensch, der ganz bewusst auch links und rechts schaut, oder? Und aufnehmen möchte.
Ja, ich möchte verstehen. Ich möchte verstehen, was Menschen umtreibt, was Menschen bewegt. Und es bedeutet nach links und rechts gucken. Es bedeutet aber auch in der Spannung bewusst zu sein, zu merken auch, was ist das eigene. Und zu sich zu stehen auch. Also auch anzuerkennen, und auch zu merken, da kann ich jetzt auch nicht mitgehen oder das wäre mir fremd oder.
Haben Sie da ein Beispiel, wo Sie sagen, nö, da ist jetzt für mich meine persönliche Grenze?
Also ich mache mal so, ach, ich sage das jetzt einfach. Ich habe in Rheinland eine ganz große Toleranz gelernt, die nämlich lautet, wer sich mit Karneval schwer tut, das ist völlig in Ordnung, der soll einem noch nicht den Spaß verderben. Und ich sagte das jetzt mal ein bisschen Augenzwinkern. In Bonn und in Köln, da ist der Karneval was ganz Großes und ich finde es ganz faszinierend zum Zuschauen, aber aus der sicheren Distanz. Und ich merke da einfach, ja, da fehlt mir ein Zugang zum Beispiel. Und das ist auch okay. Also ich bin jetzt, es gibt ja den Film Der Grinch, der dann auch allen anderen was vermiesen muss. Natürlich so nicht. Das ist jetzt ein sehr harmloses Beispiel, aber doch durchaus eins, wo ich so mein, was stehen lassen zu können. Das tut allerdings jetzt nicht so weh, wie wenn es wirklich, wenn es um Lebensführung geht von Menschen. Ich mache mal so ein Beispiel, wo ich wirklich merke, wo wir auch in der Moraltheologie weltkirchlich an eine Riesenherausforderung kommen, ist, das hatten wir bei der Weltsynode gesehen, jetzt, wenn es um Lebensformen geht und dass wir auf verschiedenen Kontinenten da auch verschiedene Herausforderungen haben, weil in den westlichen Ländern oder geht es ja ganz, ganz stark, wie, was bedeutet es für gleichgeschlechtliche Paare? Wie gehen wir damit um? Wieder verheiratet, geschiedene. Und dann nehmen wir doch wahr, dass es von anderen Kontinenten sehr, sehr kritisch gesehen wird, gleichgeschlechtliche Paare. Und umgekehrt gibt es in Afrika ein großes Thema der Polygamie und in verschiedenen Regionen. Und was, wo ich merke, das ist mir lebensmäßig, kulturell doch sehr, sehr fern. Und ich auch irgendwo merke, da komme ich an gewisse Grenzen, wirklich zu verstehen und nicht zu denken, werden da nicht Frauen ausgebeutet? Wie passt es zu unserer Vorstellung von personaler Liebe und. Und dann aber auch zu merken, wenn dann gesagt wird, ja, das hat aber auch was mit sozialer Sicherung zu tun von Frauen. Das hat auch was damit zu tun, kulturell gewachsen. Und ich dann auf einmal merke, es ist halt nicht einfach schwarz oder weiß, so einfach. Und es steht in der Spannung zu dieser Vorstellung von personaler Liebe, so wie ich es verstehe, aber merke, dass ich auf einmal A, vorsichtiger bin in meinen Urteilen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch bedenkliche Aspekte sehen kann. Aber ich auch dann merke an dem Punkt, ja, da komme ich an meine Grenze, ohne das andere sozusagen erstmal völlig in Frage zu stellen oder so. Also das ist vielleicht ein konkretes Beispiel, wo wir auch in Kirche sehr viel mit zu tun haben und warum ich glaube, dass das Fach Moraltheologie so wichtig ist, dass es sozusagen manchmal gar nicht so einfach ist, um vereindeutigen. Klar, Missbrauch, Vergewaltigung, Folter, Mord, das ist alles ganz klar. Da darf man auch keine Kompromisse haben. Das ist klar zu beurteilen. Das geht nicht. Aber es sind andere Bereiche, wo wir manchmal meinen, so scheinbar, das ist so ganz eindeutig und einfach. Und wenn man dann in die Begegnung kommt, wird es vielleicht doch nicht so einfach. Und da haben wir ja auch in unserem Kulturbereich, in Westeuropa in den letzten 50 Jahren unglaubliche Entwicklungen gemacht. Wenn ich überlege, es gab noch Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, da mussten eigentlich Frauen ihre Männer, also Ehemänner, um Erlaubnis fragen, dass sie arbeiten durften. Das ist heute ja eigentlich gar nicht mehr bekannt, aber das hatten wir auch noch ein paar Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Sie sind in den Deutschen Ethikrat berufen worden. Da würde ich gerne noch mit Ihnen drüber sprechen. Mit all der Expertise, die Sie jetzt mitbringen, da warten auch wirklich ja, sehr, sehr große Themen. Der Deutsche Ethikrat erarbeitet Stellungnahmen zu so Themen wie anonyme Kindsabgabe, Intersexualität, ganz großes Thema Präimplantationsdiagnostik, Patientenwohl. Also da kommt sehr, sehr viel auf Sie zu. Ich würde gerne vorab einmal wissen, wie das war, als Sie dazu berufen worden sind. Hat da einfach eines Tages das Telefon geklingelt und dann ist der Präsident des Deutschen Ethikrates dran oder wie war das?
Ja, also sozusagen beim Deutschen Ethikrat ist es ja so, dass es sozusagen kann vorgeschlagen werden, entweder die Regierung schlägt vor, es sind ja 26 Mitglieder und die Hälfte der Mitglieder wird von Parteien vorgeschlagen, die andere Hälfte wird von der Regierung vorgeschlagen. Und in der Regel ist es dann so, dass es eine Anfrage vorab, eine Anfrage gibt, ob man sich das grundsätzlich vorstellen könnte. Das
Das
ist
heißt, da kam ein Brief.
Das ist dann ein Anruf gewesen, genau.
Okay.
Ein offizieller, sozusagen, das war dann auch ein offizieller Anruf, das organisiert das Wissenschaftsministerium. Ja, und dann nimmt es so seinen Weg, und wenn das dann entweder bei, also sozusagen, es wird dann entweder sagen dann die Parteien, ja, wir schlagen vor, dann ist es klar, oder eine Regierung einigt sich, dann wird es sozusagen einen Regierungsbeschluss geben, und die endgültige Ernennung, die wird dann sozusagen, die wird dann von der Bundestagspräsidentin, in dem Fall war es Bundestagspräsidentin, wird dann mit deinem Schreiben erfolgen. In der Regel erfordert man das dann schon mal wenige Tage vorab, also weil ja so ein Schreiben hat so einen Postweg. Also so nimmt es seinen formalen Gang. Also es ist dann nicht so, dann kommt auf einmal ein Brief und dann wird man ernannt, und man muss ja auch erstmal abklären, ob die Person sich das vorstellen kann, ob die bereit ist, ob die zeitlichen Ressourcen hat. Da spielen ja solche Dinge eine Rolle.
Wie haben Sie das erlebt, als dieser Anruf kam? Wie war das für Sie? Sie gehen da
Also
jetzt so sehr bescheiden drüber hinweg. Ich kann mir vorstellen, das ist doch eine große, große Nummer.
ja, also einerseits freut mich das sehr, absolut. Andererseits bin ich mir auch bewusst, dass so eine Berufung in den Ethikrat natürlich auch mit vielen Faktoren zusammenhängt. Also es ist jetzt, dass Personen vielleicht sagen, ach, das könnte jemand sein, der da hineinpasst, dass vielleicht sichtbarer an manchen Punkten ist als andere. Und dann gibt es, ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die so viel dazu beitragen könnten, aber aus verschiedenen Gründen dann nicht hineinberufen werden. Deswegen bin ich da, ich bin dafür sehr dankbar, über die Möglichkeit, über das Zutrauen und über die Möglichkeit. Bin mir aber auch bewusst, dass es was ist, was man nicht macht oder machen kann, oder sozusagen sagt, das ist ein Verdienst oder so. Da wär ich zurückhaltend, da wäre ich vorsichtig, ja.
Aber ist das etwas, was Sie sich gewünscht haben, was mal auf Ihrer Agenda stand?
Ich glaube, sowas kann man nicht auf eine Agenda setzen. Was mir wichtig ist, das kann ich sagen. Also mir ist es schon wichtig als Theologe, Moraltheologe, und so verstehe ich mich auch, wenn wir das Fach betreiben, ich sage jetzt wir im Sinne von als Fachgemeinschaft, dass wir eben nicht in einem Elfenbeinturm sitzen, dass wir nicht sozusagen unsere Binnenfragen behandeln, sondern Moraltheologie ist ein Fach, das, ich finde, auch sehr viel für gesellschaftliche Fragen dazu beizutragen hat, weil sie bestimmte Perspektiven einbringt. Und ich sehe das schon auch ein bisschen als Verantwortung in meinem Fach zu sagen, vielleicht auch mal zu der einen oder anderen Thema sich zu äußern oder zumindest zu artikulieren. Nicht im Sinne, dass man es besser weiß, aber um Gedankenanstöße zu bringen oder vielleicht auf was aufmerksam zu machen, wo davor nicht so im Blick war, oder auch mal vielleicht zu sagen, aber Moment mal, hier ist ja irgendwie eine Spannung. Kann man da nicht nochmal drüber nachdenken oder müsste man nicht? Und ob man sozusagen die Möglichkeit hat, dass es vielleicht auch rezipiert wird, gehört wird oder wahrzunehmen, hat man nicht so einfach in der Hand, erst recht nicht in der Zeit, wo ja sich auch religionssoziologisch viel verändert. Es sind weniger als 50% noch Christen. Wir sehen das von den Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen. Es ist sozusagen, Religion spielt und das Christliche und die Kirchen spielen noch eine ganz große Rolle, und zugleich aber auch merkt man, wie sich das verändert. Und wenn man dann noch Moraltheologe heißt, dann ist das auch nochmal vielleicht eher was, eine Hürde. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen sehr vereinfacht. Und von daher ist es auch, finde ich, was mich freut, aber auch mit einer Verantwortung verbunden ist, wenn man die Chance hat, auch seine Meinung einzubringen. Ja.
Es gibt ja sogar, habe ich gelesen, die Kritik, dass im Deutschen Ethikrat ein Übergewicht an christlichen Mitgliedern herrscht, also dass das nicht mehr unsere heutige Gesellschaft abbildet. Was denken Sie darüber?
Ich bin bei so einer Kritik vorsichtig, nicht weil ich jetzt Moraltheologe bin und Christ bin, Katholik bin, sondern ich bin deswegen vorsichtig, weil das suggeriert, dass damit Positionen eingebracht werden, die mehr oder weniger, ich spitze es jetzt ein bisschen zu, so christliche Lobbyarbeit ist. Und da wäre ich jetzt schwierig, hätte ich Schwierigkeiten damit, weil im Ethikrat geht es darum, ethische Fragen, Herausforderungen, die sich erstellen, auch durch vor allem durch Wissenschaften, durch Technologien, durch sozialethische Fragen, bioethische Fragen und, und. Sie haben vorhin ja ein paar genannt, die ganz zentral sind, verantwortlich zu diskutieren vor dem Hintergrund interdisziplinärer Perspektiven verschiedener Fachrichtungen, vor dem Hintergrund unterschiedlicher praktischer Erfahrungssettings, vor dem Hintergrund relevanter Sinnüberzeugungen und Religion. Daher auch macht es ja auch Sinn, dass es zum Beispiel jetzt auch mit Frau Bahr eine Landesbischöfin, im evangelischen Landesbischöfin drin. Also insofern jemanden zu reduzieren und sagen, naja, wenn jemand ist Christ und damit ist doch automatisch klar, wie die Person denkt und dann kommt es irgendwie zu Abstimmungen und dann haben die ein Übergewicht, das trifft nicht das, worum es im Ethikrat geht.
Sie haben die erste Sitzung, glaube ich, schon erlebt.
Ja, genau.
Wie war das, zum ersten Mal wirklich da zu sein, dabei zu sein?
Ich finde es ein ganz beeindruckendes Gremium, eine sehr freundliche Person, sehr offene Diskussions- und Gesprächsatmosphäre, ein großes Willkommen. Also ich freue mich da sehr auf die weitere Zusammenarbeit, auch das Miteinander, das ernsthafte Diskutieren und sich Fragen stellen. Also es ist eine große Bereicherung. Menschlich sehr angenehm und was, wo ich glaube, mich selbst, so wie ich jetzt schon die Erfahrung gemacht habe, selbst mit den eigenen Perspektiven, Fragen, Expertise einbringen zu können. Ebenso wie von den verschiedenen Perspektiven und Expertisen der anderen auch selber dadurch auch lernen zu können und die gute Erfahrung zu machen, gemeinsam sich mit wichtigen Themen zu befassen.
Für 4 Jahre sind Sie jetzt berufen und das ist ein Ehrenamt, auch ganz wichtig zu sagen. Vielleicht sprechen wir ein bisschen über Inhalte.
Welche Themen ich auch schon finde, wo wir auch in der Gesellschaft weiter einen Blick drauf haben sollten, das ist natürlich eine Unmenge. Ich will jetzt nicht auf Biotechnologie, Bioethik oder KI eingehen, das machen alle, aber es gibt so ein paar Themen, die ich doch wichtig finde. Ich glaube, ein großes Thema ist, wir müssen noch uns in der Gesellschaft insgesamt noch viel stärker mit dem Thema Missbrauch, Gewalterfahrung, sexualisierter Missbrauch befassen. Da ist der Fokus sehr stark auf den Kirchen, liegt da. Und es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Ein weiteres Thema, wo wir mittendrin sind, aber uns durchaus noch mehr Gedanken machen müssen, ist das Thema Sicherheit. Ich glaube, Sicherheit im Kontext auch der großen internationalen Herausforderungen. Social Media und Demokratie. Wir nehmen immer mehr, wie wird Einfluss genommen auf Wahlen, Demokratie. Und dann zwei Themen. Das Großthema finde ich immer noch, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen stigmatisiert werden. Also das Thema raus aus der Tabuzone zu holen und wie können Menschen geholfen werden. Ich glaube, das ist auch sehr viel, was nicht gesehen wird, nicht darüber gesprochen wird. Und ein Thema, das ich auch, und dann neben vielen, wir reden noch viel zu wenig über das Thema Fehlgeburt und Totgeburt, wo oft Paare oder Menschen, Frauen, das dann für sich ausmachen, auch so ein Thema unterhalb der Oberfläche. Aber wenn man dann auf einmal ins Gespräch kommt, auf einmal merkt, wie viele Paare oder Menschen damit Erfahrung haben, Erfahrung machen mussten und das auch mit Leid, Trauer und Abschied verbunden ist, aber so unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Das wären auch so Themen, die ich finde, ganz wichtig wären.
Auch abseits des Ethikrates ist ja ein Thema, zu dem Sie sich auch schon öffentlich geäußert haben, bestimmt auch Gegenwind bekommen haben, die Neuregelung des Paragraphen 218.
Das Thema, glaube ich, Schwangerschaftskonflikt, Paragraph 218, dazu habe ich mich ja mehrfach auch geäußert, finde ich deswegen ein ganz wichtiges Thema, aus verschiedenen Gründen natürlich, die Frage Lebensschutz, die Frage verantwortlicher Entscheidungen. Und weil ich glaube, dass wir hier in Deutschland mit dem Paragraph 218, wenn ich jetzt so auf andere Länder gucke, eigentlich einen Kompromiss gefunden haben bei ganz verschiedenen Wertauffassungen und Überzeugungen, der in einer gewissen Weise zu einer sozialen Befriedung beigetragen hat. Wenn ich schaue, wie in den USA unglaublich polarisiert ist, ist man für oder gegen Abtreibung, pro-Choice, pro-Life und sieht, dass das zum alleinigen Wahlkriterium wird und das so auch sehr, sehr hasserfüllt und ich würde schon sagen, auch wirklich sich zur Gegnerschaft, Feindschaft verdichtet. Da finde ich das eigentlich einen großen Gewinn, dass wir in Deutschland zumindest eine rechtliche Regelung haben, die auf der einen Seite doch daran festhält, dass es ein Lebensrecht des ungeborenen Lebens gibt und so auch ein bleibendes Schutzrecht und Schutzverantwortung des Staates auf der einen Seite, aber zugleich auch die Frage ist, wie kann eben eine verantwortliche Entscheidung der schwangeren Frauen geschützt und gefördert werden. Und dass wir hier das Instrument der Pflichtberatung haben, ich klammer jetzt mal aus, zum Beispiel bei der kriminologischen Indikation, also Vergewaltigung, sondern das klammer ich jetzt mal ein, solche Beispiele oder wenn es eben um eine medizinische Indikation bei Frauen geht, der schwangeren Person geht, der schwangeren Frau geht. Das klammer ich jetzt mal ein. Aber diese vielen Fälle, Paragraph 218a, wo es darum geht, wirklich aufgrund die Schwangerschaftskonfliktberatung als verpflichtende Voraussetzung vor der Vornahme eines möglichen Abbruchs, das finde ich dann unter den Umständen einer pluralen Gesellschaft mit verschiedenen Wertüberzeugungen auch ein Kompromiss, der, wenn es in vielen anderen Ländern auch so wäre, vielleicht manchen sozialen Konflikt und Konflikte zwischen Menschen lösen könnte, weil klar ist, es ist ja, man könnte sagen, zwar rechtswidrig, aber straffrei, dass zumindest noch sichergestellt wird, dass thematisiert wird. Das Ungeborene hat ein eigenes Lebensrecht. Dass Frauen, die eine Abtreibung sich überlegen vorzunehmen, auch mit dieser Frage sich auseinandersetzen müssen. Dass sie aber auch nicht aus sozialem Druck zum Beispiel in dem Kontext von Familie oder aus eigenen Ängsten oder Unsicherheiten zu Entscheidungen kommen, die sie vielleicht dann auch bereuen, wenn jemand zum Beispiel gar nicht weiß, was für Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, sozialer Art, Einrichtungen, finanzieller Art und so aus Angst vielleicht oder Überforderung sich sagt, nein, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das Kind auszutragen und dann aber auch erfährt, was hier für Hilfestellungen gibt, dann finde ich das doch, finde ich das was ganz Wichtiges. Natürlich wird man nie vermeiden können, dass Frauen sagen, Schwangere auch sagen, nee, für mich ist das ganz klar. Insofern, wir sind im Rahmen des Rechts und der Politik im Bereich der Kompromisse. Und darum finde ich, argumentiere ich sehr dafür, dass wir nicht eine Liberalisierung vornehmen sollen.
Jetzt gibt es die werden Sie kennen, diese Umfrage des Bundesfamilienministeriums, demzufolge es 80% der Menschen in Deutschland für falsch halten, Abtreibungen wohlgemerkt nach einer Beratung, also die soll es schon nach wie vor geben, als rechtswidrig einzustufen. Wenn Sie solche Werte hören, was macht das mit Ihnen?
Auf der einen Seite, also es ist beides. Also ich kann schon auch nachvollziehen, wie Personen zu so einem Urteil kommen. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber da sind wir auch an einem Bereich, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wo ich aber sagen kann, das ändert nichts sozusagen an den Gründen, die ich dafür habe, warum ich durchaus sage, es ist weiterhin gut, das als in der jetzigen Rechtsform zu belassen. Ich glaube, wir haben in der Moraltheologie eine ganz wichtige Unterscheidung, nicht nur in der Moraltheologie, auch in der Ethik. Im Recht geht es darum, allgemeine rechtliche Normierung zu treffen. Und wenn wir als Gesetzgeber sagen, also wir, wenn die Gesetzgebung sagt, und das Bundesverfassungsgericht hat es mehrfach auch bekräftigt, nämlich, dass dem Ungeborenen ein eigenes Lebensrecht ist, dem kommt in dem Sinne ja, sozusagen dem vorgeburtlichen Leben, kommt eben auch das Schutzrecht zu, es hat ein eigenes Lebensrecht. Und es geht hier wirklich um ein eigenständiges Lebensrecht unabhängig von der Frau, wie auch der Gesetzgeber formuliert. Dann kann ich nun nicht so einfach, dann komme ich in gewisser Weise in Schwierigkeiten, wenn ich sagen würde, ich rück davon ab. Ich glaube, moralische Dilemma zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie moralische Dilemma sind. Und ein Schwangerschaftskonflikt zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es ein Konflikt ist. Also darin steckt ja durchaus auch die Intuition, dass man nicht sagt, naja, jetzt bin ich schwanger, jetzt mache ich halt das Kind weg.
Ich glaube, keine Frau auf dieser Welt wird das so
Genau,
sagen
so
können.
ist es. Und
Keine
genau das
Frau auf
ist.
dieser Welt.
Ja, und genau das ist der Punkt. Das heißt, da steckt eben die Intuition drin, Die Intuition da drin, dass es im ungeborenen Leben um ein eigenes Wesen handelt. Ein eigenes Wesen, das nicht ein Ding ist, mit dem ich irgendwie umgehe, sondern dass ich da auch eine Verantwortung habe. So
Das
möchte ich es
heißt,
beschreiben.
wenn, um es jetzt mal wirklich ganz banal runterzubrechen, wenn Abtreibung legal wäre bis zur 12. Woche, dann könnte das bedeuten, man droht das Ungeborene und sein Recht auf Leben zu vergessen. Ist das die Angst, die dahinter steht?
Ich würde nicht nur sagen, die Angst, dass es sozusagen normalisiert wird, dass es also nicht mehr sozusagen ein Bewusstsein dafür gibt, dass es ein eigenes Lebensrecht gibt, das ist so das eine. Und das andere ist, dass auf einmal wir in einer grundsätzlichen Verschiebung wären, was das Bundesverfassungsgericht, was wir in unserer Rechtsordnung haben, nämlich das Lebensrecht von Anfang an. Also hier geht es um das Leben, ist es fundamental. Und insofern hätte ich da die Sorge, dass das sozusagen auch ein Thema wird. Und dann sind wir auf einmal in die Frage, was heißt das in den ersten 12 Wochen? Ich bin ein bisschen vorsichtig. Es wird ja oft gesagt, wir wollen das auch ändern, weil Frauen kriminalisiert werden oder nicht Frauen, wer abtreibt, wird kriminalisiert. Aber wer das Gesetz durchliest, da ist es ja keine Kriminalisierung, wer gemäß 218a nach Beratung abtreibt oder auch eine Abtreibung vornimmt. Denn es wird nirgendwo rechtlich erfasst im Sinne von, wir haben hier ein Register. Es
Es hat aber
werden.
natürlich Folgen. Es bedeutet, dass man große Schwierigkeiten hat, als Frau an Informationen zu kommen, dass man Angst hat, offen darüber zu sprechen. Also das zieht ja Dinge nach sich.
Ja, bin mir da, nein, also die Frage, kommt man wirklich an Informationen oder nicht, wenn es um das Thema Abtreibung geht? Ich glaube, da kann man ganz verschiedener Meinung sein. Da bin ich mir nicht so sicher, zumal ja 219 jetzt ja auch wurde ja abgeschafft, also das Werbeverbot, also insofern die Informationen, die kann man ja bekommen. Ich frage mich auch, ob die Abschaffung wenn es legal werden würde, würde ich mich trotzdem fragen, ob damit auf einmal das sozusagen aus der Tabuisierung rausgeht. Ich glaube nicht. Weil wenn es nämlich so ist, wie Sie vorhin gesagt haben, dass das ja ein Konflikt ist, in dem ich auch stehe und womit man sich ja nicht leicht tut in der Entscheidung. Also wo man selber merkt, da ist was, ringt was in mir und ich kann das nicht so einfach machen. Dann sind es moralische Intuitionen und dann werde ich auch dann nicht so einfach darüber reden. Also ich glaube, man wird dem Schwangerschaftskonflikt, den Konflikt kann man als existenziellen Konflikt nicht lösen, indem ich einfach eine rechtliche Änderung vornehme. Und darum würde ich schon fragen, was steckt denn dann dahinter? Und
Das heißt,
deswegen.
unterm Strich ist es so, da ist auf der einen Seite das Selbstbestimmungsrecht der Frau, auf der anderen Seite ist der Lebensschutz des Ungeborenen und beides will und muss gesehen werden.
Genau, beides ist da und es lässt sich eben nicht glatt auflösen, sondern es lässt sich nur dann im Einzelfall auflösen in einer verantwortlichen Entscheidung. Das sagt ja auch ganz bewusst das Paragraph 218 und Schwangerschaftskonfliktgesetz, nämlich dass Frauen zu einer verantwortlichen Entscheidung dazu unterstützt werden sollen, indem eben auch die verschiedenen Aspekte, die nötig sind für eine verantwortliche Entscheidung und damit auch das Lebensrecht des Ungeborenen sich damit befassen. Und ich finde, manchmal wird das so, auch wenn das manche bestreiten würden, ich glaube, dass die Pflichtberatung, die wir haben, oder die Notwendigkeit der Beratung in 218 auch sehr stark dazu beiträgt, eine verantwortliche Selbstbestimmung der Frau zu fördern. Denn erstens, Frauen, die Beratung in Anspruch nehmen müssen, weil es eine Pflichtberatung ist, sich nicht dafür rechtfertigen. Das ist, finde ich, schon mal der erste ganz entscheidende Punkt.
Steht das denn tatsächlich zur Debatte, also die Pflichtberatung abzuschaffen? Es geht doch darum, ist es legal oder nicht?
Wenn es legal ist, so könnte ja durchaus sein, dass man sagt, wir halten die Pflichtberatung aufrecht. Aber die Frage ist, wie begründe ich dann eigentlich die Pflichtberatung? Also
Ach
wenn
so,
es
dass
ein
das ein
Handeln,
nächster Schritt sein
ich
könnte.
würde die Sorge rechtlich haben, ja. Denn wenn eine Handlung legal ist, also keine,
Warum muss man sich dann noch
warum
beraten
muss ich
lassen?
mich dann beraten lassen? Was begründet die Verpflichtung? Also nur wenn es doch darum geht, dass es ja um ein Gut geht, also technisch gesprochen ja, dass ein Lebensrecht einer anderen Person, das tangiert werden müsste. tangiert würde. Dann heißt es aber, es gibt dann ein Eigenrecht, das ich verletzen würde. Also das wäre meine Sorge. Also ich glaube nicht, dass man wirklich die Beratungspflicht aufrechterhalten könnte, sondern dann wäre das der nächste Schritt. Und darum bin ich tatsächlich ein Verfechter für diese Regelung, wohl wissend um die Zumutung, dass es auch in der Bevölkerung viele gibt oder auch Frauen gibt, die sagen, ich bin so entschieden, ich sehe das anders und ich, wenn es das nicht gibt, die Pflichtberatung ist auch nicht legal, ich sehe das als eine Zumutung an. Und dann würde ich sagen, als Gegenargument, wir leben in einer Gesellschaft, die ist plural. Und das Recht dient dazu auch zu schauen, wie können wir mit der Pluralität umgehen, wie können wir auch Kompromisse schaffen. Das hat was mit sozialem Frieden zu tun. Und es gibt andere Bereiche, die sind soziale Zumutungen, mit denen wir selbstverständlich leben. Und es könnte sein, dass Leute sagen, also wirklich, ich sehe es nicht ein, dass ich jedes Jahr bis zu dem und dem Zeitpunkt meine Steuererklärung abgeben muss. Das passt überhaupt nicht in mein Lebenskonzept. Damit kommen wir alle klar. Und ich finde ehrlich gesagt, eine Steuererklärung und die Frage des ungeborenen Lebens, würde ich jetzt unterschiedlich lagern. Wir müssen alle unsere Steuern zahlen, das ist wichtig. Aber auf einen Monat hin oder her, wenn man hinten raus ist, würde ich sagen, da könnte man jetzt nochmal diskutieren. Es wird mehr oder weniger akzeptiert. Nun könnte man sagen, das ist ja, also lang, ich will jetzt gar nicht ausdehnen, aber ich glaube, es ist ein bisschen vielschichtiger als die so naheliegende Sache, ja, wenn wir dann die, wenn wir das verändert haben, dann sind wir alle Probleme am Lebensanfang los.
Kommen Sie da auch manchmal in die Situation, dass Sie merken, da gibt es Thematiken, da müssen Sie persönlich auch aushalten können?
Ich glaube, als wenn man es ernst nimmt oder wenn man sich dafür entscheidet, sich auch öffentlich zu äußern, nimmt man in Kauf, dass es andere Positionen gibt. Das ist so im Öffentlichen. Darum habe ich auch so Respekt vor Personen, die, deswegen habe ich auch ehrlich gesagt großen Respekt vor Politikern, die sich fürs Gemeinwohl einsetzen und mit so viel auch Widerstand und auch heftigen Reaktionen zu tun haben, was ja zugenommen hat. Ich glaube ja, wenn man sich öffentlich äußert, muss man damit rechnen, dass es auch andere Meinungen gibt. Ich glaube, das gehört dazu und da geht es einem als Ethiker nicht anders wie andere Personen, die sich öffentlich äußern.
Aber man wächst ja auch daran.
Ich hoffe es, ja. Beziehungsweise, ich glaube, es ist wichtig, sich dessen bewusst zu machen. Also grundsätzlich, ich meine, Sie sind im Medienbereich tätig, Sie wissen das viel besser, was es bedeutet, wenn Menschen sich in der Medienöffentlichkeit äußern. Und es gibt, dass das eigentlich auch sinnvoll ist, sich dessen davor bewusst zu machen, was es heißt.
Wir sind am Ende angekommen und wir stellen traditionell eine Frage zum Abschluss unseres Gesprächs hier in Himmelklar. Und das ist die große Frage: Was gibt Ihnen Hoffnung? Haben Sie da ganz persönlich etwas, wo Sie sagen, ja, da ziehe ich Kraft raus, da liegt meine Hoffnung?
Was mir Hoffnung gibt, da gucke ich in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. In die Vergangenheit, dass ich die Erfahrung machen durfte mit verschiedenen Menschen, die mir sehr nahe standen, ob in der Familie oder andere Menschen, ob es in der Kirchengemeinde war oder andere Menschen, die einen begleitet haben, die die Zuversicht aufgestrahlt haben, die mir signalisiert haben, ich traue dir was zu. Du kannst Schritte gehen und wenn du hinfällst, sind wir schon da mit dem Aufstehen. Das ist eine ganz grundlegende Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Und daraus lebe ich heute. Es ist aber auch die Grund und zudem die Erfahrung, dass die ich vor allem in der Kirchengemeinde machen konnte, mit Theologinnen und Theologen, Priestern, Pastoralreferenten, die auch die Erfahrung auch deuten, geholfen haben zu deuten, in dem Glauben zu deuten, dass die gelebte Spiritualität auch ein Ort sein kann, Kraft zu tanken, den Blick zu weiten, dass es sozusagen ist. Für mich gibt es manchmal einen Satz, der lautet, es tut zwar weh, aber es bringt einen nicht um. Auch sowas und mit so solchen Erfahrungen heute zu leben und immer wieder die Erfahrung zu machen mit Menschen auch. Und ich finde das sehr eng. Die Erfahrung mit Menschen haben für mich sehr viel mit Gotteserfahrung zu tun. Die Begegnung mit mir hat sehr viel auch mit Gottesbegegnung zu tun. die einem immer wieder auch ein Signal geben, dass es weitergehen kann. Und es gibt einen Satz von einem früheren Pfarrer in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, der ist jetzt längst Pensionär. Der hat selber erzählt, er war in, als er junger Kaplan war, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall hat er gesagt, da gab es einen Messner, einen Küster also. Und der hat gesagt, wenn irgendwas schief lief, wenn es nochmal vorkommt, darf es nicht mehr vorkommen. Also ich komme aus dem Süddeutschen, so Schwäbisch, also wenn das nochmal geschieht, dann darf es nicht mehr vorkommen. Also da gab es immer nochmal ein Netz drin. Und diese Erfahrung zu machen mit Menschen und darauf zu hoffen, und das ist für mich was, das ist im Letzten, und wenn ich sage im Letzten, meine ich im Letzten, dass wir am Schluss gehalten sind und aufgefangen sind in der Hoffnung auf Heil, auf der heilsamen Erfahrung in dieser Spannung. Das gibt mir Kraft und Hoffnung.
Was ich auf jeden Fall mitnehme aus diesem Gespräch, ist dieser Satz, aber immerhin. Das hat mir sehr gut gefallen.
Danke.
Professor Dr. Jochen Sautermeister, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Frau Tröster.
Das war Himmelklar für heute. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Verena Tröster. Ihr könnt viele weitere Folgen von uns anhören auf himmelklar.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald!